NFT. Diese drei Buchstaben hört man im Zusammenhang mit Bitcoin, Ethereum und Blockchain immer häufiger. Aber auch im Kontext von Geldanlagen. Mittlerweile gibt es zahlreiche NFT-Kunstwerke, NFT-Musikalben und sogar digitale NFT-Panini-Alben. Aber was sind eigentlich NFT? Lässt sich damit wirklich Geld verdienen oder handelt es sich um ein gigantisches Schneeballsystem? Diese Fragen wollen wir heute mit Alexander Braun von der Tech-Unternehmensberatung Capco klären. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich heiße Antonia Mannweiler.
Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 12. April.
Dennis, heute wollen wir ein wenig über NFTs sprechen. Was weißt du darüber?
Ja, ein bisschen was habe ich natürlich schon gehört. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit Kunstwerken. Da hört man ja immer, dass NFT-Bilder für sehr, sehr viel Geld den Besitzer wechseln. Und man wundert sich ehrlich gesagt, was daran so wertvoll sein soll.
Ja, das kann man wohl so sagen. Also im letzten Jahr wurde von dem berühmten Auktionshaus Christie's das digitale Kunstwerk Every Day's The First 5000 Days von Mike, aka Beeple, so heißt der Künstler Winkelmann, versteigert. Und das Werk, das eben aus diesen 5000 Einzelwerken besteht, wurde für sage und schreibe 69 Millionen US-Dollar verkauft. Und ich habe mal nachgesehen, also 2021 war es das achtwertvollste Kunstwerk, das unter den Hammer gefallen ist. Also nicht viel mehr wurde auch für ein Monet bei Sotheby's eingesammelt oder für ein Kunstwerk von Van Gogh.
69 Millionen Dollar, da müssen wir beide lange für arbeiten. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Wirklich unglaublicher Preis. Trotzdem, vielleicht kannst du unseren Hörern auch noch mal ein bisschen erläutern, was sind denn jetzt NFTs eigentlich ganz genau? Wofür steht diese Abkürzung?
Ja, NFTs stehen für Non-Fungible Tokens. Also das sind mehr oder weniger digitalisierte Vermögenswerte und sie sind einzigartig.
Das ist schon ganz gut. Hast du vielleicht noch ein Beispiel, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
Klar, gerne. Also ein Beispiel. Ein 50-Euro-Schein ist fungibel, also ohne weiteres austauschbar mit einem anderen 50-Euro-Schein. Also jeder 50-Euro-Schein ist genauso viel wert wie der andere. Der in deiner Hosentasche genauso viel wie in meiner. NFTs sind dagegen nicht fungibel. Sie sind immer einzigartig. Hättest du jetzt zum Beispiel einen 50-Euro-Schein, der von Picasso signiert worden wäre, dann wäre er einzigartig. Er hätte auch einen anderen Wert als mein 50-Euro-Schein. Und wenn er jetzt noch auf der Blockchain läuft, ja, dann hast du einen Non-Fungible Token.
Das wäre natürlich auch ein Wunder, wenn Picasso einen 50-Euro-Schein signiert hätte. Das kann er ja nicht ganz geschafft haben. Aber
sehr futuristisches Beispiel.
Auf jeden Fall wäre es toll. Aber ich habe schon verstanden, also NFTs sind digitale, Unikate, im Prinzip einzigartige Vermögenswerte.
Genau so ist es.
Und digitalisieren kann man irgendwie alles oder gibt es da Ausnahmen?
Nee, also da gibt es wirklich absolut keine Grenzen dafür. Also man kann wirklich rein theoretisch alles tokenisieren. Also ich habe letztens auch mal so eine Liste gesehen mit den absurdesten NFTs und da gab es zum Beispiel so ein Klopapier-NFT und so einen Unfug. Also in der Theorie geht wirklich alles.
Also digitales Klopapier, das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Aber sorry, was ist denn das, Antonia?
Ich musste auch ziemlich schmunzeln, als ich das gelesen habe. Aber der amerikanische Toilettenpapierhersteller Charmin hat das digitale Klopapier individuell gestaltet, also mit Blumen verziert. Aber wenn du magst, kann ich auch noch mal ein paar mehr verrückte NFTs aufzählen.
Also gerne, das klingt ja wirklich spannend. Leg los.
Es gibt zum Beispiel einen NFT-Parfum, also einen digitalen Duft. Sollte vermutlich nicht nach einem qualmenden PC riechen. Aber 18.000 Dollar hat Look Labs damit wohl eingenommen. Und ich traue mich auch das nächste fast gar nicht zu sagen. Aber auch von Fürzen gibt es mittlerweile NFTs. Das sind dann so Soundaufnahmen.
Oh Gott, oh Gott. Also du, als du meintest alles, hast du wirklich alles gemeint? kommen wir vielleicht doch nochmal auf, das sind ja sehr spezielle NFTs, also lass uns nochmal über das sprechen, was vielleicht auch der ein oder andere als Geldanlage nutzen könnte. So kommt ja vielleicht auch unsere Hörer schon mal damit in Berührung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf NFT-Kunstwerke schauen, im Prinzip lassen sich die Bilder doch so häufig kopieren, wie man möchte. Also ich kann ja einfach einen Screenshot davon machen. Also was ist dann der Sinn von diesen NFTs überhaupt?
Ja, das ist im Prinzip wie bei jedem anderen Kunstwerk auch. Also die Mona Lisa wurde bestimmt schon millionenfach kopiert und als Poster und auf zahlreichen Servietten verkauft für ein paar Euros. Das Original hängt aber im Louvre in Paris und ist bestimmt unbezahlbar. Also besitzt man das NFT eines Bildes, dann hat man auch die Eigentumsrechte, nicht aber die Bildrechte. Und man kann natürlich damit nachweisen, dass man das Original eben besitzt und nicht einfach nur eine Kopie.
Ja, trotzdem ist das ja erstmal für den Künstler ganz schön, wenn ich jetzt dieses digitale Original besitze. So ganz verstanden habe ich noch nicht, was bringt mir das?
Ja, also das ist, man kann das so in dieser Künstlerszene schon, ja, du kannst im Prinzip deinen Lieblingsmusiker damit unterstützen, wenn er irgendwie ein besonderes NFT-Album rausgebracht hat. Also als Fan kann das ein Vorteil sein für dich. Du kannst die NFTs aber auch als Anlage sehen, also eben wie bei den Kunstwerken. Dann hoffst du natürlich, dass es jemand anderen gibt, der bereit ist, dafür mehr zu zahlen als du.
Also doch wie hin und wieder an allen Finanzmärkten im Prinzip, wenn man was verkaufen möchte. Das heißt also aber ganz klar, also die digitale Klopapierrolle, da wird es vielleicht schwieriger, jemanden zu finden, aber bei besonders interessanten Kunstwerken, besonders seltenen NFTs, könnte ich dann schon jemanden finden, dem ich das für einen höheren Preis verkaufen könnte, oder?
Genau, das sind dann so klassische Sammlerstücke. Also in dem Bereich gab es zum Beispiel auch schon NFTs vom ersten Tweet und auch vom Quellcode des World Wide Webs. Und das kann dann natürlich schon viel einbringen. Und was es sonst noch so alles Wissenswertes um das Thema NFT und Geldanlage gibt, darüber habe ich mit Alexander Braun von der Technologieberatung Capco gesprochen, der auch einen eigenen Podcast zu Technologiethemen hat. Zurück zur Zukunft. Hören wir da doch mal rein. Ja, hallo Herr Braun. Schön, dass Sie heute dabei sind bei uns.
Hallo, sehr gerne.
Ja, wir wollen heute ja über NFTs sprechen, also die Non-Fungible Tokens. Wir haben vorhin in der Einführung schon ein bisschen erklärt oder grob erklärt, worum es dabei geht, also um einzigartige digitalisierte Vermögenswerte. Aber was wir jetzt noch nicht wissen ist, woher NFTs überhaupt kommen. Also wer hat sich eigentlich das Konzept ausgedacht oder gab es überhaupt jemanden, der das gemacht hat oder hat sich das entwickelt? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen aufklären.
Ja, die Historie von NFTs ist tatsächlich schon eine etwas längere. 2014 ist das erstmalig aufgetaucht. Das waren damals aber noch so ein bisschen Workarounds verbunden mit der Blockchain. Da können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, was es damit eigentlich so auf sich hat. Aber in der breiten Öffentlichkeit bekannter geworden sind sie ab 2017 mit den sogenannten Crypto-Kitties. Das war ein Spiel, wo man ja virtuelle Katzen heranzüchten konnte und die waren dann auch als NFTs eben gespeichert und wurden dann eben in diesem Jahr auch als neuen Standard auf der Ethereum-Blockchain eben festgelegt. Also dann gab es eine ganz spezifische Vorgabe, dass die Kreation von solchen NFTs dann eben möglich ist. Und richtig im Massenmarkt angekommen, kann man wirklich sagen, sind sie mit einem großen Hype so im Frühling 2021, wahrscheinlich auch Corona-bedingt. Viele Leute saßen zu Hause und hatten viel Zeit. Und da sind solche Sachen wie CryptoPunks und dann auch so Bored Ape Yacht Club ziemlich durch die Decke gegangen.
Ja, da wollen wir später auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen im Detail drüber sprechen. Also NFTs werden ja auch immer in einem Atemzug mit Bitcoin und Ethereum genannt. Also da frage ich mich im ersten Moment natürlich, warum eigentlich? Schließlich sind Ethereum und Bitcoin, also diese Krypto- und Digitalwährungen, ja eigentlich wie die 50-Euro-Scheine aus unserem Beispiel vorhin. Sie sind beliebig miteinander austauschbar. Welchen Zusammenhang gibt es da? Also zahlt man in Bitcoin und Ethereum für NFTs oder wo muss ich da den Zusammenhang stellen? Weil Kryptowährungen und NFTs, das wird tatsächlich auch echt immer in einem Atemzug miteinander genannt.
Ja, absolut. Und der Zusammenhang ist letztendlich das Grundprinzip der Blockchain, der dahinter liegt. Also sowohl beim Bitcoin als auch bei Ethereum, ebenso bei den NFTs. Und jetzt im Kontext von Bitcoin oder Ether, also diesen Zahlmöglichkeiten, diesem virtuellen Geld, da war ja die Innovation der Blockchain, die dort eingeführt wurde, dass es plötzlich möglich war, eine digitale Währung zu haben, die nicht kopierbar ist. Also das war vorher nicht möglich. Das Prinzip hat erst mit der Blockchain Einzug gehalten. Und damit wurde die Währung, ein Bitcoin oder ein Ether, eben erst wertvoll, weil sichergestellt werden konnte, dass nicht andere Nutzer beliebig weitere Einheiten dieser Währung kreieren und damit eigentlich kein Wert dieser Währung inhärent ist. Und das gleiche Prinzip liegt eben auch den NFTs zugrunde. Letztendlich werden hier digitale Files, ob das jetzt Bilder ist, ob das Musikdateien sind, Filme, in der Blockchain registriert. Und digitale Dateien sind ja zuvor auch beliebig kopierbar gewesen, ohne Qualitätsverlust. Also ein Song von Mariah Carey als MP3 ist genau der gleiche, den ich habe und Ihnen schicken kann. Und von daher lässt sich nicht identifizieren, was eigentlich das Original ist. Und über die Blockchain, in dem dann dieses File oder diese Datei eben registriert wird, vereinfacht ausgesprochen, in der Blockchain, ist sichergestellt, dass es sich um das Original handelt und wer auch tatsächlich der Eigentümer dieses jeweiligen Files ist. Und damit wird eine künstliche Verknappung in digitalen Gütern eingeführt. Und das ist das zugrunde liegende Prinzip der Blockchain.
Aber was ich, vielleicht ist das nur eine Verständnisfrage, das NFT selbst ist einzigartig. Aber die Inhalte müssen es ja nicht zwangsläufig sein, oder?
Exakt. Die digitale Datei ist nach wie vor beliebig kopierbar. Also dieses Bild oder diese Datei, jetzt gerade von dem Song von Mariah Carey, von dem ich gesprochen habe, ja, den kann ich Ihnen natürlich schicken und Sie können den genauso hören und Sie können den genauso bei sich lokal gespeichert lassen. Man kann aber dann in der Blockchain nachverfolgen, wem tatsächlich jetzt dieses File eigentlich gehört und wer der Eigentümer davon ist.
Okay, interessant. Es gibt ja auch, also es gibt ja NFT-Kunstwerke, aber mittlerweile gibt es auch, habe ich jetzt gelesen, digitales Klopapier und natürlich auch Musikalben. Also wir haben ja gerade über Mariah Carey gesprochen als NFT. In Frankreich bietet ein Startup, das heißt Sora, so NFT-Fußball-Sammlerkarten an, also so eine Art digitales Panini-Alben. Aber meine Frage ist hier, sind NFTs auch eine gute Geldanlage? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine digitale Sammelkarte von Erling Haaland vom BVB erwerbe, ist das schon eine Anlage oder geraten wir da in so eine Grundsatzdebatte, was überhaupt ein Investment ist?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, die sich aber nicht nur im Umfeld von NFT stellt, sondern eben grundsätzlich auch in anderen Märkten, wo der ideelle Wert eines bestimmten Gutes das Entscheidende ist. Also Beispiel, wenn wir jetzt Gemälde haben von Gerhard Richter oder ein Birkin Bag oder eine bestimmte Limited Edition von bestimmten Turnschuhen, dann ist der entscheidende Anteil des Wertes dieser Güter ja nicht der Materialwert, sondern eigentlich der symbolische Wert, der ja durch Angebot und Nachfrage diesen Gütern jeweils verliehen wird. Und das Gleiche ist eben auch der Fall bei NFTs, also digitalen Gütern, die grundsätzlich eigentlich beliebig kopierbar sind, ohne Qualitätsverlust und demnach eigentlich keine Verknappung existiert. Die NFTs führen eben diese Verknappungsmöglichkeiten ein. Und damit werden sie durchaus zu veritablen Investments, ähnlich wie bei diesen Sammelkarten, die natürlich auch nur in einer bestimmten Auflage existieren. Also diese Verknappung führt letztendlich dazu, dass es sich genauso wie diese in der physischen Welt existierenden Güter plötzlich zum Sammeln mit einem Wertgewinn eignet.
Also so bei diesen Sammelkarten oder so finde ich, oder auch bei Kunstwerken oder sei es jetzt bei dem Quellcode fürs Internet, da sehe ich, also ich persönlich jetzt schon so einen gewissen Sinn dahinter, was so das Sammeln angeht. Aber was ich mich dabei auch gefragt habe, ist, kann jetzt eigentlich durch NFTs alles zum Spekulationsobjekt werden? Also ich kann jetzt meine Maus vom Laptop, kann ich als NFT digitalisieren. Ich kann alles dadurch digitalisieren und im Prinzip auch spekulieren und handeln. Oder ist das vielleicht einfach ein bisschen zu weit gedacht oder wird das dafür gar nicht angewendet? Aber irgendwie dachte ich auch daran.
Ja, ist absolut möglich. Solange Sie von der Maus, die Sie jetzt digitalisieren und als ein Foto dort verkaufen, solange Sie dafür Käufer finden, dann lässt sich das als ein digitales Werk eben so verkaufen. Letztendlich ist es immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und das hat ja auch in der Kunstwelt den gleichen Stellenwert. Wenn man sich so ein Werk von Duchamp, also diesem Pissoir, was er ausgestellt hat, ist letztendlich ein handelsübliches Pissoir, was dann aber plötzlich ein Kunstwerk ist und für sehr, sehr viel Geld verkauft wurde. Und das ist eigentlich die Parallele des Gleichen in der digitalen Welt.
Es gibt ja auch jetzt nicht nur Kunstwerke und Musikstücke auf NFTs, sondern auch Games, also zum Beispiel Axie Infinity, das war ja ultra erfolgreich oder ist auch immer noch sehr erfolgreich. Also da werden im Prinzip so kleine digitale Tamagotchi-ähnliche Kreaturen gekauft und gezüchtet und dann mit denen auch Kämpfe ausgefochten. Und da ist auch der wertvollste Axie für $820.000 über die Ladentheke gegangen und das basiert aber auf dem Prinzip, dass immer mehr Menschen das Spiel spielen und bereit sind, diese zu kaufen, also in der Hoffnung, dass der Wert dann auch steigt. Und einige bezeichnen das auch als gigantisches Schneeballsystem, weil der Wert eben nur durch diese Erwartung steigt. Und wie vorsichtig sollte man mit solchen NFT-Investments umgehen, wenn man es eben nicht nur als reines Spiel sieht, wie bei Call of Duty, dass ich halt eben meine monatlichen Beiträge zahle, sondern wirklich sage, ich gehe sehr stark davon aus, dass viele eben dieses Spiel spielen, eben weil sie die Erwartung haben, dass sie ihre Axie-NFTs teurer wieder verkaufen können.
Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass man dort natürlich schon sehr vorsichtig vorgehen sollte, weil es durchaus sein kann, dass das NFT, was man dort erwirbt, künftig gar nichts wert ist. Der entscheidende Part für diese Wertentwicklung, da kann man sich überlegen, ob man das Schneeballsystem nennt, würde ich wiederum die Parallele zum Kunstmarkt auch ziehen. Ein Großteil der künstlerischen Werke, die erstellt werden, erzielen am Ende auch keine hohen Preise. Oder viele, die hungernden Künstler sind ja berühmt von daher gibt es nur einige wenige, die tatsächlich dann herausstechen und extrem hohe Preise erzielen. Und ähnlich ist es hier im NFT-Umfeld. Es geht auch hier um eine Vorwegnahme des Erwartungswertes. Also wie viel wird ein jeweiliges Kunstwert künftig mal als Preis erzielen können? Und dieser Preis wird entsprechend dann schon in die Gegenwart gezogen, auch wenn er vielleicht erst in der Zukunft sich manifestiert. Ob es dann tatsächlich dazu kommt und dieses Werk, was heute für sehr, sehr viel Geld verkauft wird, künftig dann auch mit Gewinn weiterverkauft werden kann, das steht in den Sternen. Das hängt wiederum dann von Angebot und Nachfrage ab. Und wenn sich jetzt auch im digitalen Kontext, gibt es ja einen sehr berühmten Künstler, Beeple, der auch schon über Christie's Auktionen für viele, viele Millionen verkauft wurde. Ob das dann künftig diesen Bestand haben wird, das wird sich zeigen. Aber das ist im physischen Kunstmarkt eine ähnliche Entwicklung.
Also es gibt ja schon dann auch viele Fragezeichen, also wenn man sagt, man sieht NFTs als Investment. Aber worauf sollte ich denn als Anleger achten, wenn ich jetzt in diese Welt der NFTs dann doch eintauchen will? Also gibt es so eine Art Guideline, an die ich mich halten kann, was seriöser ist und was nicht? Denn ich schätze mal, in dem Bereich gibt es wahrscheinlich auch einiges an Betrug. Oder von welchen NFT-Angeboten man sich besser fernhält? Also gibt es da vielleicht so eine Daumenregel?
Grundsätzlich ist es schon sehr schwierig einzuschätzen. Man kann sich natürlich jetzt an etabliertere Plattformen halten. Da können wir auch gleich mal noch ein bisschen im Detail darauf eingehen. Oder auch an seriöse Nutzer, die man identifiziert hat. Aber letztendlich geht es immer schon darum, dass wenn man sich mit Investments in NFTs beschäftigt, man schon sehr viel Research selber machen sollte. Und es gibt auch auf diesen großen und legitimen Plattformen jede Menge von Scams, also Betrug, der dort getrieben wird, wo Werke verkauft werden, die vielleicht gar nicht dem Verkäufer gehören, viele Aspekte oder die von Beginn an einfach als Betrug aufgesetzt sind. Was als Daumenregel immer hilft, ist, sich wirklich genau anzuschauen, wer hinter einem solchen NFT-Projekt steht. Also wirklich hier den Research zu machen, herauszufinden, ist es jetzt ein Entwicklungsteam, was tatsächlich seriös erscheint. Da sollte man sich dann auch die Social-Media-Accounts wiederum anschauen, sowohl des jeweiligen Projektes als auch der Betreiber dieses Projektes. Und sich dann auch wiederum anschauen, was haben die denn für Follower? Sind es reale Follower in diesen Accounts? Wird es irgendwie gehypt? Sind es irgendwelche Bots, die das treiben? All solche Sachen sollten dann die Alarmglocken läuten lassen, wenn man feststellt, dass hier ja das doch sehr konstruiert zu sein scheint. Auch ein Hype, der darum kreiert wird. Und auch sich wirklich anschauen, wie klassisch auch bei Spam-Mails, wenn dort viele Schreibfehler auftauchen oder andere Aspekte einen misstrauisch werden lassen, dann sollte man schon davon ausgehen, dass hier die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es sich hier um ein betrügerisches Scheme handelt.
Also wie bei vielen anderen Dingen eben auch, ne? Also Angeboten, die man sonst auch bekommt. Aber was ich mich auch frage ist, und das hatten Sie ja jetzt kurz angesprochen, wo kann ich eigentlich NFTs handeln? Also was sind denn da so die seriösen oder vielleicht auch die gängigeren Plattformen, die es da gibt?
Da gibt es eine Reihe von sehr großen Plattformen, die hohe Umsätze haben und auch signifikante Investments von Investoren bekommen haben. Am bekanntesten ist hier wahrscheinlich OpenSea. Rarible hatten Sie auch schon erwähnt. Oder auch in Frankreich SoRare, eine große Plattform, die vor allem im Kontext von Sport-NFTs unterwegs ist und hier auch viele Partnerschaften mit renommierten Fußballclubs in der Welt hat.
Okay, also an die kann man sich dann grundsätzlich halten. Was zeichnet die denn aus von vielleicht eher weniger seriösen Plattformen? Gibt es da überhaupt große Unterschiede?
Man hat festgestellt, dass auch eben auf solchen Plattformen wie OpenSea eine ganze Reihe von Scams laufen, also wirklich nicht seriöse Projekte auch landen. Also von daher schützen einen diese Plattformen nicht wirklich davor, auch tatsächlich solchen Scams anheimzufallen. Aber die Sicherheit ist schon eine höhere als jetzt zum Beispiel die eigene Wallet mit einer vollkommen ominösen Plattform zu verknüpfen. Also es besteht ja auch immer die Gefahr, dass nicht nur das investierte Geld, was man dort reinsteckt, dann verloren ist, sondern vielleicht auch die eigene Wallet, wo man die eigenen Kryptowährungen drin hält, ob das Bitcoin oder eben hier im Kontext meist Ethereum sind, dass die geplündert werden. Und zumindest solche Aspekte sind dann auf so einer etablierten Plattform schon eher ausgeschlossen.
Wir hatten vorhin ja auch noch ganz kurz über diese NFT-Clubs gesprochen. Also wenn man das überhaupt so sagen kann. Also was hat das mit diesen CryptoPunks oder dem Bored Ape Yacht Club auf sich, den Sie ja vorhin auch noch kurz erwähnt hatten?
Genau, also über die reine Kunst hinaus, die man jetzt vielleicht so einem Werk zuordnet, einer bestimmten digitalen Datei, jetzt ob hier so ein CryptoPunk oder ein Bored Ape, ermöglichen diese NFTs auch als ein Schlüssel zu fungieren für bestimmte digitale Plattformen oder auch für Events in der Offline-Welt. Also viel des ganzen Hypes, der sich um CryptoPunks und Bored Ape entwickelt hat, hängt auch damit zusammen, A, dass sie natürlich knapp sind. Also es gibt nur eine bestimmte Anzahl von diesen jeweiligen NFTs und diese ermöglichen dann wiederum auch, dass die Community dahinter zum Beispiel zu exklusiven Events in New York, dann gab es große Partys, wo eben nur Eigentümer von diesen NFTs wiederum Zugang hatten oder dass es vielleicht auch noch verknüpft wird mit der Zuteilung von physischen Gütern auch. So wurden zum Beispiel dann spezielle Turnschuhe kreiert, die wiederum nur an die Leute verteilt wurden, die tatsächlich auch die Eigentümer dieses NFTs waren. Also von daher ermöglicht die Zuteilung von solchen NFTs wiederum auch die Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Clubs und Events und auch Gütern, die weit über dieses reine NFT dann hinausgehen.
Also bieten so eine gewisse Exklusivität dann auch, ne? Wir haben jetzt auch schon immer mal wieder ein bisschen diese Nachteile von NFTs kurz angesprochen. Aber was sind denn so die, vielleicht noch die größten Nachteile? Vielleicht können Sie die kurz noch benennen.
Ja, NFTs sind wie sämtliche Transaktionen, die eben über die Blockchain erfolgen. Also auch Kauf und Verkauf von Bitcoin. Natürlich sehr stark in der Kritik, was den Stromverbrauch angeht. Und das ist eigentlich das Grundprinzip der Blockchain oder zumindest dem Prinzip, wie sie aktuell aufgebaut ist, dass es bewusst so ist, dass dort eine Transaktion auszuführen sehr aufwendig ist und kostenintensiv und hier eben sehr viel Strom verbraucht wird. Und das ist natürlich ein zentraler Kritikpunkt, der auch NFTs entgegengebracht wird. Und da gibt es diesen Künstler, von dem ich vorhin schon erwähnt hatte, Beeple, der das Versprechen gegeben hat, dass er Offsetting-Projekte dann auch betreibt. Das heißt, seine Werke, die darüber verkauft werden, investiert er auch entsprechend Geld in das CO2-Offsetting, also Aufforstung oder auch die Extraktion von CO2 aus der Atmosphäre. Ja. Aber grundsätzlich gibt es von der anderen Seite, also von den Anbietern von diesen Blockchains, auch Entwicklungen, die weniger Energie konsumieren zu gestalten. Also man spricht da so von zwei unterschiedlichen Prinzipien, wie diese Zuordnung in die Blockchain erfolgt, also Proof of Stake oder Proof of Work. Das sind so die zwei Grundprinzipien, die existieren. Das eine ist sehr energieaufwendig, das andere nicht. Hier versucht zum Beispiel Ethereum jetzt in einer neuen Version Richtung Proof of Stake zu gehen, was weniger Energie verbraucht. Und es gibt auch so Ansätze von sogenannten Tier- oder Layer-2-Technologien, also quasi eine zusätzliche Schicht, die auf die ursprüngliche Blockchain aufgesetzt wird, die eben weniger Energie konsumiert. Also von daher, das Problem ist schon erkannt und wird versucht, von verschiedenster Seite jetzt behoben zu werden.
Okay. Was ich mich auch gefragt habe, ist, warum kann man NFTs eigentlich nur mit Kryptowährungen, also jetzt zum Beispiel mit Bitcoin oder Ethereum zahlen und jetzt nicht mit normaler Fiat-Währung, also jetzt mit Dollar oder Euros?
Also eines der Vorteile der Blockchain ist es ja, dass die Währung, mit der gezahlt wird, mit der Zustellung des jeweiligen Gutes, was dahinter steckt, in einem und demselben Ökosystem stattfindet. Also das hat große Vorteile, zum Beispiel im Finanzmarkt. Wenn ich jetzt ein digitales Wertpapier kaufe, dass ich nicht über zwei verschiedene Kanäle erst absichern muss, ob tatsächlich dieses Wertpapier jetzt auch zugestellt wurde und dann erst die Zahlung freigegeben wird. Das ist wiederum der Vorteil, wenn es in einem System abläuft. Das bietet viele Potenziale, wie gesagt, auch den Finanzmarkt zu revolutionieren, aber macht natürlich den Zugang für viele Nutzer etwas schwerer. Und deswegen versuchen jetzt auch zunehmend Plattformen, die Möglichkeit anzubieten, dass man zum Beispiel mit einer Kreditkarte dort einzahlen kann und sich nicht mit den Komplexitäten von Kryptowährungen befassen muss.
Genau, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Dann unterliegen ja diese ganzen, also unterliegt der Wert eines NFTs ja dann auch immer den Schwankungen der jeweiligen Kryptowährung, mit der sie bezahlt wird. Also dann kann das Werk von Beeple vielleicht mal für mehrere Millionen über die Ladentheke gehen, aber je nachdem, ob der Kurs dann am nächsten Tag einbricht von Bitcoin oder Ethereum, ist es dann nur noch die Hälfte wert. Also dessen muss man sich halt auch bewusst sein, glaube ich, als Käufer oder potenzieller Interessent davon.
In jedem Fall. Es sei denn, man hat eine inverse Entwicklung, dass wenn der Kurs von Bitcoin fällt, dass dann vielleicht der Preis des oder der Kurs von Ethereum fällt, dann der zugeordnete Preis entsprechend steigt und man mehr Ether dann dafür zahlen muss. Aber ja, das Risiko ist sicherlich ein zusätzliches, was in diesem Umfeld existiert.
Mhm. Jetzt haben wir ja viel über den Kunstmarkt gesprochen und also über diese ganze künstlerische Sicht, auch Musiker. Gibt es denn noch so andere Use Cases für NFTs in der Zukunft? Also immer mal wieder höre ich, dass es im Immobiliensektor eventuell interessant sein könnte, aber gibt es da noch anderes oder warum vielleicht auch im Immobiliensektor?
Also vielleicht im ersten Schritt kann man auch noch im Kunstmarkt bleiben, im erweiterten Sinne, was zum Beispiel Musiker angeht. Die gehören ja, was 95% der Musiker angeht, auch zu dieser Kategorie, dass sie nur sehr schwer von den von ihnen produzierten Werken leben können. Also jetzt von großen Stars abgesehen. Und hier ermöglichen sich über NFTs und die Blockchain auch ganz andere Herangehensweisen, die eigenen Werke zu monetarisieren. Also so können zum Beispiel Musiker ihre Stücke verkaufen, aber trotzdem noch einen Teil Ownership daran behalten. Das heißt, für jeden Weiterverkauf erfolgt eine weitere Ausschüttung. Und sie ermöglichen eigentlich auch, die gesamte Musikindustrie ganz neu aufzustellen. Aktuell ist sie sehr ineffizient organisiert. Man hat so Verteilungsgesellschaften, Verwertungsgesellschaften wie eine GEMA zum Beispiel in Deutschland oder ASCAP in Nordamerika. Und hier wird mit sehr komplexen Schlüsseln und hohem Verwaltungsaufwand eigentlich eine Verteilung der Einnahmen dann auf die jeweiligen Künstler vollzogen. Und das lässt sich in der Blockchain über NFTs, verbunden mit sogenannten Smart Contracts, viel einfacher abbilden und automatisch dann auch daran koppeln, ob ein Werk jetzt abgespielt wird. Also wenn Spotify einen Play hat, dann kann automatisch eine Ausschüttung erfolgen. Und es muss jetzt nicht mehr sehr aufwendig mit hohem Verwaltungsaufwand getrackt werden, wo welches Werk wann, wie, wo gespielt wurde. Also das ist sicherlich ein großer Vorteil, wo die Industrie grundlegend umgekrempelt werden könnte, die gesamte Musikindustrie. Vergleichbares gibt es dann im Immobilienbereich, sowohl was die Festschreibung von Rechten angeht, also aktuell natürlich sehr aufwendig mit notarieller Beglaubigung und Einträgen im Grundbuch. Hier könnte tatsächlich die Blockchain dieses Grundbuch übernehmen. Es stellt sich dann nur so ein bisschen die Frage, viele Hürden, die dort existieren, gerade im Immobilienbereich, existieren ja auch aus Gründen. Also weil man es etwas schwieriger machen möchte, um Betrug auszuschließen, dass Immobilien allzu einfach übertragen werden können. Aber was sich hier in Zukunft sicherlich entfalten wird, man wird sich sicherlich sehr genau anschauen, welche Aspekte davon sind bewusste Hürden, die existieren und welche sind nur Hürden, die auf einer mangelnden technologischen Implementierung basieren. Und da bieten dann NFTs und die Blockchain natürlich ein großes Optimierungspotenzial. Und auch was Investments angeht, aktuell sind ja Investments gerade in Bereichen wie Kunst und Immobilien einer bestimmten Klientel vorbehalten, die ein recht hohes Vermögen haben. Über NFTs wird es dann auch möglich, dort sogenannte Fractional Ownership zu implementieren. Also diese Kunstwerke oder auch Immobilien in kleine Häppchen zu zerteilen, an denen dann auch Leute mit 100-200 Euro zum Beispiel Anteile halten können und investieren können. Und da dementsprechend kann sowohl der Kunst- als auch der Immobilienmarkt einer viel größeren Zielgruppe eröffnet werden.
Okay, also da steckt doch dann doch eine ganze Menge Potenzial noch drin, auch für die Zukunft. Also dann vielleicht zum Abschluss die Frage, ist der Hype um die NFTs aktuell gerechtfertigt oder wird er vergehen oder sind die NFTs gekommen, um zu bleiben?
Auch bei NFTs ist es wie bei jeder Technologie so, dass die kurzfristigen Potenziale massiv überschätzt werden und die langfristigen massiv unterschätzt werden. Das sieht man immer in solchen Wellenbewegungen, wenn neue Technologien aufkommen. Ich denke, diese erste Überschätzungswelle, die ist gerade auch so ein bisschen am Abflauen. Also das, was den ganzen Hype um NFTs von CryptoPunks und vielen anderen angeht. Hier hat man schon in den vergangenen Monaten gesehen, dass sich die Preise hier eher nach unten entwickelt haben. Also dieser erste Überschwang scheint so ein bisschen vorbei zu sein. Die eigentlichen Potenziale, die darüber hinausgehen, die ich eben so ein bisschen skizziert habe, die sind noch nicht wirklich so im Massenmarkt angekommen und die werden noch ein viel tiefgreifenderes Potenzial haben, als aktuell für die meisten ersichtlich ist. Also von daher auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben, aber in Wellenbewegung.
Okay, dann vielen Dank für Ihre Einblicke.
Sehr gerne, Frau Manuela.
Und Dennis, was hast du aus dem Gespräch mitgenommen?
Fand ich alles sehr, sehr spannend, alles neu für mich. Sehr wichtig war für mich dieser Sicherheitshinweis, dass man das eigene Wallet bloß nicht mit einer Plattform verbinden soll, die einem so als ominös oder so vorkommt, weil sonst kann das eigene Wallet eben sonst sehr schnell geplündert werden. Und gut fand ich auch den Hinweis, dass selbst etablierte Plattformen eben keine Garantie geben, dass es nicht zu einem Betrug kommen könnte. Also das muss man eben berücksichtigen. Was hat dich besonders gefesselt?
Ja, also ich fand den Ausblick in die Zukunft eigentlich ganz spannend. Also, dass es etwa Fractional Shares geben könnte, also kleine Teile von Objekten können dadurch erworben werden und was das eben dann auch zukünftig für Eigentümerrechte bedeutet. Also, wenn zum Beispiel das Grundbuch nicht mehr gebraucht wird und sich auch so lästige Prozesse beim Notar beschleunigen lassen. Also, vorausgesetzt, man löst eben das Problem des massiven Stromverbrauchs. Also, ich hatte jetzt auch letztens gelesen, dass eine NFT-Transaktion in etwa so viel Strom verbraucht wie eine Familie in rund 9 Tagen. Das ist dann doch eine Menge.
Ja, Antonia, damit wären wir auch wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du uns denn dieses Mal Schönes mitgebracht?
Dieses Mal mitgebracht habe ich eine Serienempfehlung.
Ah, das klingt gut. Ostern hat ja vielleicht der ein oder andere ein bisschen Zeit zum Fernsehschauen oder zum Streamen.
Ja, also ich schaue aktuell die Serie We Crashed mit Jared Leto und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Und in der Serie geht es um die Geschichte vom gigantischen Aufstieg des Bürovermittlungs-Startups WeWork.
Hat man schon mal von gehört? Ist nicht am Ende hatten die Schwierigkeiten, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Genau, ja. Also die Geschichte dahinter ist super interessant. Also WeWork steht ja quasi als Synonym für diese ganzen Coworking Spaces, die es gibt. Mhm. Und die Geschichte dahinter ist auch total verrückt. Also diese ganzen Exzesse, der Realitätsverlust des Gründers und natürlich auch, weil das Unternehmen unfassbar viel Geld verbrannt hat und trotzdem auf eine Bewertung von 47 Milliarden Dollar gekommen ist und zu einem der wertvollsten Startups der Welt hochgejazzt wurde. Und das auch noch von einem eigentlich recht bekannten Tech-Investoren, und zwar der japanischen Softbank.
Das klingt so, diese Mischung, als müsste ich da doch über die Ostertage mal reinschauen und mir zumindest ein bisschen Zeit abknapsen vom Familienbesuch. Du bist ein richtiger Fan, vermute ich, oder?
Ja, also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, reinzugucken. Freitags gibt es auch immer die neue Folge. Es wurden jetzt noch nicht alle Folgen veröffentlicht. Ja, und ich muss ja sagen, so True Crime ist ja nicht so meins. Da kriege ich echt immer ein bisschen Angst. Mhm. Aber Geschichten wie die von WeWork, also so eine so gar nicht so schlechte Idee, die aber völlig übertrieben bewertet wurde. Oder auch der Fall von diesem spektakulären Bluttest-Startup Theranos mit der Chefin Elizabeth Holmes, da gibt es schon eine gewisse Faszination bei mir und das kann man sich dann auch gerne durchlesen oder ja, eben dann auch in der Serie anschauen.
Okay, das nehme ich mir auf jeden Fall vor.
Damit wären wir auch wieder am Ende unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien angekommen. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Fragen, Themenwünschen oder anderen Anregungen an podcast@faz.de. Sie können uns auch schreiben auf einen unserer Social-Media-Kanäle der FAZ. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe rein, da gibt es noch etwas mehr von uns. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis nächste Woche.
Alles Gute und schöne Ostertage.
In Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de/deinleben.